Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Wir sind wieder da und was ist alles in der Zeit passiert? Also Zündholz ist ja eigentlich, für alle, die vielleicht neu reinschalten, dazu da, mal diese ganzen Schlagzeilen und Skandale und Horror-Headlines einzuordnen und zu gucken, wer zündelt da eigentlich gerade genau und wie. Allerdings muss ich sagen, seit wir die erste Folge geschaltet haben, das ist nämlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Marc, aber heute ist unsere 90. Folge überhaupt.
Nicht schlecht.
Und wenn man überlegt, dass wir jetzt quasi das erste halbe Jahr eher so ein bisschen pausiert haben, weil wir ja ganz viele andere Sachen hatten, wie Demokratieshow und Lesungen und sowas, und jetzt erst wieder einsteigen, ist das eigentlich schon gar nicht so wenig. Und wenn ich jetzt überlege, wie gut man damals noch so ein bisschen separieren konnte, und jetzt wird ja gefühlt, wenn die Schlagzeilen immer schneller, vor allem seit Trump wieder an der Macht ist. Ich habe allein im Vorfeld der Folge mal geguckt, worüber könnten wir heute reden. Und da gäbe es ja unter anderem Informationsfreiheitsgesetz soll abgeschafft werden, beziehungsweise reformiert werden. Oder USA, Pentagon will jetzt verpflichtende Testosterontests einführen, um festzustellen, ob die Männer alle richtig männlich sind. Dann gibt es Kai Wegner, der jetzt nicht mehr antreten wird als Bürgermeister, und den neuen Typen, der sagt, was unterscheidet ihn von Wegner? Er hätte einen tollen Musikgeschmack. Ja, wirklich, hat er gesagt, er hat einen tollen Musikgeschmack und noch irgendwas Zweites, sehr Irrelevantes, wo sich dann alle fragen, okay, das war's, das ist ja super. Dann Ford versucht gerade die hunderte Ingenieure zurückzuholen, die sie alle rausgeworfen haben, weil sie dachten, die KI kann den Job übernehmen, haben festgestellt, ach nee, geht ja doch nicht. Dann haben wir mittlerweile 62 öffentlich diskutierte Femizide im Jahr 2026, also auch da denkt man sich, hui, meine Güte. Dann gibt es aktuell 7 Verfahren auf EU-Ebene, die gegen Deutschland eingeleitet werden, unter anderem, weil wir den Schutz von Medien und NGOs nicht ernst genug nehmen. Die Mindeststandards bei Asylsuchenden sind auch nicht hoch genug. Und unsere Standards für unabhängige Stellen zur Bekämpfung von Diskriminierung sind ebenfalls mangelhaft. Meine Güte. Und das sind alles Themen, die es übrigens nicht in diese Folge geschafft haben.
Ja gut, du hast sie jetzt ja sehr charmant einmal umschifft. Aber in der Tat, mir würden auch noch 1000 andere Sachen einfallen. Und es ist wirklich inzwischen schon sehr, sehr, ich weiß gar nicht, warum das so belastend auf einmal ist. Also ich meine, es war ja schon immer eine hohe Druckbetankung seitens Medien und Skandalen. Aber ich habe auch so den Eindruck, da kommt jetzt gerade so eine Lethargie noch mit dazu. Und dann haben die Leute auch zunehmend einfach den Kaffee auf. Also auch die Ohnmacht vor der Wahl jetzt am 6.9. in Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, auch für viele so ein Ding, wo ich auch so denke, wow, wieso passiert da nicht mehr? Dann höre ich jeden Tag, dass wieder irgendwo gekürzt wird. Und ich frage mich, warum sind wir nicht längst im Generalstreik und machen ihn so lange, bis Herr Merz und seine ganzen CDU-Schergen da einfach kotzen, ja, und zwar im Strahl. Also eigentlich, man könnte so viel machen, aber die Leute, weiß ich, sind die gerade alle im Urlaub?
Ich glaube ja, dass wir ganz lange sehr abstrakt über diese Themen gesprochen haben. Also wie du schon sagst, sie sind ja nicht neu. Die sind nur extrem sichtbar jetzt und vor allem in Echtzeit. Und die werden auch nicht mehr so kuratiert durch unsere Nachrichten, sondern du kriegst ja über Social Media einfach alles mit, was du mitkriegen willst und nicht mitkriegen willst. Und ich glaube, es ist einfach gerade sehr real. Also auch Thema Klimawandel, was ganz lange eher so eine, naja, da kommt irgendwann in Zukunft was. Jetzt haben wir so krasse Hitzewellen. Frankreich kann ein Lied davon singen und wir in Deutschland haben ja auch schon ordentlich geschwitzt. Und es wird einfach nichts gemacht. Ich glaube, das ist es halt gerade, dass man so viele Probleme hat und gar nicht das Gefühl, dass auf Regierungsebene irgendwas gemacht wird. Dann protestieren sehr, sehr viele dafür oder dagegen, je nachdem, um welches Problem es geht. Aber es bewegt sich einfach keiner. Also die Kommunikation ist ja extrem, extrem schlecht. Ich glaube, da kommen wir gleich sogar auch noch drauf zu reden, ne? Thema Zustimmung zur Regierung und so. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich eine Art Unmacht, die sehr, sehr viele spüren. Und ich denke, dass unter anderem dein Buch, was ich jetzt gar nicht bewerben wollte, aber mehr Pogo-Wagen, also es war ja auch auf der Bestsellerliste, weil es, glaube ich, einen Nerv trifft, weil die Leute darüber endlich nochmal sehen, ach, das könnte man machen und das könnte man machen. Und ja, ich glaube wirklich, dieses Ohnmachtsgefühl, das ist daran schuld, dass viele Leute gerade weglaufen.
Genau, und deshalb hoffe ich, dass ihr uns treu bleibt als Hörerinnen und Hörer, weil das ist unser täglich Brot hier. Und deshalb danken wir euch erstmal, dass ihr das überhaupt so möglich macht, dass wir hier eine Reichweite haben. Vielen Dank.
Ja, täglich Brot ist gut. Geld kriegen wir nicht dafür. Aber auf jeden Fall, genau, würde ich sagen, wir werden das alles gemeinsam durchstehen. So, und jetzt gehen wir mal in die Themen rein.
Jetzt sitzen sie ja wieder und erregen sich.
Wir haben es gerade schon angedeutet, Zustimmung zur Regierung. Vielmehr geht es jetzt um die Zustimmungswerte zu Bundeskanzler Friedrich Merz. Was meinst du, wie hoch die sind?
Also sie sind katastrophal niedrig, das weiß ich wohl. Also 16%, glaube ich, war das letzte.
13%.
Oh, da ist ja nochmal was. Okay, dann ist zumindest schon mal da so ein bisschen eine latente Unzufriedenheit zu merken, beziehungsweise jetzt muss ich das nur noch in einen Generalstreik ausbilden. Aber ja, verdient, würde ich sagen.
Merz hat doch jetzt auch auf Nachfrage gesagt, dass er ein lernfähiges System sei. Also ist ein Zitat, lernfähiges System. Ich auch dachte, okay, jetzt wird er die Gerüchte nie wieder los, dass er eine KI ist oder ein Roboter ohne menschliche Regung. Ein lernfähiges System. Der Unterschied ist nur, die KI lernt tatsächlich. Und es ist ja schon zum zweiten Mal, dass er sowas sagt. Ich weiß nicht, ob der nicht irgendwie eine Beratung erhalten hat, dass er sich demütiger und damit menschlicher zeigen muss. Denn er hat ja schon, ich meine, es war ein Zeitinterview, wo er mal gesagt hat, meine Kommunikation ist ja noch nicht so gut, da muss ich sicherlich noch besser werden. Und jetzt sagt er, es ist ein lernfähiges System. Ich weiß nicht, ob Kanzlerschaft so der richtige Ort für Learning by Doing ist, ehrlich gesagt.
Ja, das verwundert aber auch nicht. Ich meine, ne, er hatte halt keine Regierungserfahrung und der ist da komplett blind reingerutscht. Und das spüren wir jetzt halt an jedem Tag. Gleichzeitig hat er auch kein Gespür für Bilder. Also ich erinnere an dieses unsägliche Bild in Wimbledon auf dem Tennisplatz, ne, wo er da quasi dieses Spiel sich angeguckt hat und da mit seiner Frau in dieser Königsloge da war, irgendwie zwei Plätze entfernt von Prinz William. Und irgendwann ist es ihm dann wohl zu heiß geworden und dann hat er diesen Hut aufgesetzt und seine Frau dann auch irgendwie so eine ganz komische Brille. Das war ja wirklich, also als ich das Bild sah, ich dachte, das wird ein Meme, das ist doch völlig klar. Der schafft es aber auch wirklich, seine ganze Verachtung und wirklich Boshaftigkeit wunderbar in nonverbale Kommunikation zu überführen. Denn dieses Bild wurde ja dann zu Recht auch von Leuten mit Hunger Games in Verbindung gebracht oder generell irgendwelchen arroganten Schnöseln, die aufs Volk runtergucken. Und ja, das ist halt, also ihm strotzt die Arroganz durch jede Ritze. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass der, selbst wenn er ein Rhetorikseminar besuchen würde, dass das noch irgendwas retten würde, weil der ist einfach durch und durch arrogant und menschenverachtend. Ich las jetzt heute, das hat er irgendwie alleinerziehenden Müttern vorgeschlagen, doch mal einfach wieder mehr arbeiten zu gehen, weil doch die Betreuungssituation so gut sei. Da dachte ich so auch, mein Gott, ey, noch nie draußen gewesen, der Kerl. Aber ja, das ist er halt und wundere mich, dass da noch 13% überhaupt sagen, der ist super.
Zumal man alleinerziehenden Müttern jetzt gerade auch wieder die Unterstützung streichen möchte, beziehungsweise kürzen möchte, oder auch allgemein weniger Unterstützung, sobald das Kind 15 Jahre alt wird. Ich meine 15 Jahre, wo ja eigentlich die Kosten erst so richtig losgehen, ne, wenn die Kinder älter werden. Ja, absolut spannende Einstellung. Ich glaube, da ist er einfach wirklich fernab jeglicher Lebensrealität. Und dieses Bild bei Wimbledon, da muss ich aber auch sagen, ich kenne verdammt viele deutsche Männer, die mit solchen Hüten rumlaufen. Und da hat er sich, glaube ich, einfach wirklich keine Gedanken drüber gemacht, weil das ist ja das, was man so als adretter Mann in dem Alter so macht, glaube ich. Naja.
Und das mag ja auch in Wimbledon, sag mal, eine gewisse Dressetikette da sein. Aber er muss doch wissen, dass er da nicht privat ist, sondern dass er da in einem öffentlichen Amt, ich meine, er hat sich in die Königsloge gesetzt, ja, also er ist öffentlich da und da, ganz ehrlich, da muss man auch gucken, also entweder, ne, er setzt sich woanders hin und ist da einfach inkognito privat oder, ne, er macht da einen auf die Hose und dann muss man aber auch sagen, so ein Auftritt muss dann auch, gestalterisch auch zumindest berücksichtigt werden, ja, ich meine, auch Frau Merkel hat das nicht immer gemacht, aber wie dem auch sei, es ist ein Thema, wie jemand sich kleidet in solchen Momenten.
Ja, also ich meine, Merz stand ja auch mal in der Kritik, weil irgendwie sein Friseur sehr teuer ist und sich dann sehr viele gefragt haben, ach, für die Frisur? Da hätte man ja durchaus auch einen Stylisten draus machen können, der ihn dann so berät. Aber wer weiß, vielleicht war da ja sogar ein Stylist am Werk und wir haben es nur nicht verstanden, was da gemacht wurde. Naja, Zustimmung Merz jedenfalls, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, liegt unter anderem an dieser katastrophalen Kommunikation, in der er auch immer wieder, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr arrogant wirkt. Er gibt immer sehr herablassende Antworten, wie jetzt eben an alleinerziehende Mütter, von denen ich glaube, auch viele gerne wieder mehr arbeiten würden, aber es eben einfach nicht können. Ja, und dann kommt eben noch dieses gigantische Reformpaket, was einfach zu vielen Teilen eine richtige Katastrophe ist, mit bis zu 4 Jahren Probezeit teilweise in Unternehmen, die Arbeitnehmer dann annehmen müssen. Das heißt, wo du relativ schnell rausgeworfen werden kannst. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man damit beliebter werden möchte bei der Bevölkerung.
Ja, es ist vor allen Dingen immer so eine ganz komische Trennung, die er da macht. Einerseits will er die Bevölkerung haben und auf der anderen Seite die Unternehmer. Ja, also er will ja die Wirtschaft unbedingt ankurbeln und als würde er das alles für die Wirtschaft machen. Aber wer ist denn am Ende des Tages die Wirtschaft? Also auch ein Unternehmer hat doch, sag ich mal, Kinder und Enkelkinder. Und wenn die in anderen Unternehmen keine vernünftigen Jobs mehr kriegen, weil sie nämlich bis zu 4 Jahre lang da für einen Hungerlohn Praktika machen sollen, das macht doch was mit den Menschen. Also diese irrwitzige Trennung, man könnte da auf die Bevölkerung runterspucken, beziehungsweise denen, die die Daumenschrauben anlegen, die ist einfach irre. Und in der Tat, er hat mit diesem Reformpaket, das ist eine Katastrophe, das Ding, muss man ganz klar sagen. Also damit hat er wirklich den Turbo gezündet in Richtung AfD. Das ist so sonnenklar wie sonst was, weil die Leute halt spüren inzwischen, dass es nicht mehr vorangeht. Sie spüren auch, dass es in ihrem Geldbeutel fehlt. Und wie gesagt, damit wird er, also mit solchen Repressalien wird er nicht den Turbo zünden in Richtung, alles wird wieder gut. Und ich glaube halt einfach, dass Merz überhaupt nicht spürt, dass er da diesen ganzen Strudel abwärts quasi noch beschleunigt. Und man hört ja auch inzwischen, dass er gar nicht mehr so richtig an der Macht ist. Also es gab jetzt ein schönes Hintergrundstück vom Spiegel, glaube ich war es. Die haben mal so analysiert, wer denn tatsächlich da inzwischen das Sagen hat. Und oh Wunder, es ist Jens Spahn und es ist Herr Dobrindt. Ja, also die beiden managen das alles im Hintergrund und lassen den Merz dann auch teilweise auflaufen, beziehungsweise sind dann nur noch so quasi mit ihm okay, dass es einigermaßen noch reicht. Aber so richtig eine, also gerade so zu Spahn soll das ja keine Liebesheirat sein. Ja, da muss man sich mal reinziehen. Der Typ ist inzwischen nur noch eine Marionette von den beiden. Und zu Spahn müssen wir ja nicht mehr wirklich was sagen, zu Dobrindt auch nicht. Es ist wirklich ein Armutszeugnis, dass wir inzwischen so weit sind als Land.
Ja, aber das Witzige ist ja, das haben wir ja wahrscheinlich sogar hier im Podcast sowieso schon lange gesagt, dass Spahn versuchen wird, Merz irgendwann zu köpfen, um selbst an die Macht zu kommen. Und damals hat man uns ja noch gesagt, meint ihr das wirklich? Ich glaube, das ist sehr weit hergeholt. Nee, also das ist durchaus etwas, was ich Spahn sehr zutrauen würde. Ja, und Merz Zustimmung von 13% der Bevölkerung. Ich glaube, viel mehr wird er bald in seiner eigenen Partei auch schon nicht mehr haben. Jetzt hatte doch Ann-Kathrin Müller, meine ich, war das bei Markus Lanz, mal erzählt, wie das so abläuft im Kanzleramt, beziehungsweise wenn Merz sich irgendwelche Dinge ausdenkt, die man machen könnte. Der geht wohl sehr selten in irgendwelche Sitzungen rein, um mit allen irgendwas zu besprechen. Der ruft auch nicht seinen intimen Beraterstab zusammen oder sowas, weil er einfach selbst noch als Typ gelten möchte, der das alles alleine hinkriegt. Also es ist auch ein Führungsverständnis wieder aus den 80er Jahren. Das ist Führung heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist das wirklich sich beraten lassen und gucken, wie wir das alle gemeinsam hinkriegen. Ne? Ich glaube ja aber aufs Wort, dass das so ist, weil Merz einfach ein gigantisches Ego-Problem hat und einfach auch unbedingt als Macher gelten will, aber hat noch nie als Macher eigentlich gegolten. Ne? Das war jetzt eine kurze Zeit, wo er dann die Kanzlerschaft angetreten hatte, wo ja ganz viele Medien, unter anderem die Zeit, auch versucht haben, ihn ein bisschen hochzuschreiben. Und dann ist er ganz krachend wieder unten gelandet. Also, dass die Zustimmungsrate nicht hoch ist, das haben wir alle vorhersehen können. Und falls uns das wundert, dann haben wir uns doch sehr stark belogen.
Ja, aber wo du es gerade sagst mit diesem Hochschreiben, das war ja tatsächlich ein Phänomen. Gerade so am Anfang der jetzt Regierungszeit wurde ja teilweise richtig böse geantwortet, wenn man da irgendwie mal was kritisch angemerkt hat. Ich erinnere mich da an einen Fall mit Herrn Esser von der Zeit, wo ich dann auch sagte, Mensch, warum sind Sie denn jetzt so ein Cheerleader von Herrn Merz? Also so sinngemäß hat er dann gesagt, ja, er möchte halt, dass das funktioniert, weil es wäre die einzige Chance, quasi die letzte Patrone der Demokratie. Aber das ist natürlich auch Bullshit. Und es gibt immer eine andere, also mindestens eine und auch noch ganz viele andere Ideen und Lösungen. Ich finde das nur so schlimm, dass man so deutlich gesehen hat, wie sehr die den hochschreiben wollten. Und so viel zum Thema, welche Macht hat Medien. Da muss ich ja in Anführungszeichen fast ihn ein bisschen in Schutz nehmen, als ich jetzt hörte, dass Döpfner, also der Milliardär und Springer-Chef da ihm ja auch geraten hat, in angeblich jetzt schon 2 Gesprächen, dass er doch mit der AfD mehr machen soll. Da soll er ja angeblich der Merz gesagt haben, nee, nur über meine Leiche. Aber auch da wieder, auch naiv, weil ich meine, die Leiche wird es zumindest politisch bald geben. Also er wird bald keine Rolle mehr spielen. Und dann haben die mächtigen Zeitungsverlage halt dann gewonnen. Und das ist eben so traurig, dass dieser Mensch immer noch glaubt, er könne das ohne alles drumherum im Alleingang.
Das Feuer am Lodern halten.
Was mich so richtig nervt und wo ich auch wirklich merke, wir sind schon leider Gottes irgendwie 3-4 Schritte weiter und merken es nicht, war der Umgang mit Apollo News. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, bei der Demo in Erfurt vor dem AfD-Parteitag ist es ja zu einer Szene gekommen, wo jemand, der bei Apollo News arbeitet oder dafür schreibt, der wurde da irgendwie von Demonstrierenden angegangen. Und daraus ist ja dann ein Riesenaufschrei geworden, wo ich mich so im Stillen frage, Leute, was ist genau jetzt der Kern dieser Sache? Also es gab ja tatsächlich sogar die SZ und die Zeit, die haben dann gesagt, nein, also Pressefreiheit muss sein und das ist der Kollege von Apollo News. Also dazu muss man erstmal wissen, Apollo News hat sich ja so Pi mal Daumen in der Corona-Zeit erst so richtig entwickelt, ist auch meines Wissens nach zumindest personell auch ein Ableger von News, also diesem Hetzportal von Reichelt und von diesem CDU-Millionär Frank Gottert. Und beide Portale haben ja nie wirklich seriös gearbeitet, das muss man so ganz klar sagen. Sie betreiben Hetze, sie betreiben auch eine Agenda. Ja, also bei News ist es völlig klar, da geht es darum, dass dieser Frank Gottert seine Themen durchboxen will. Der sagt ja, die Medienwelt ist nicht rechts genug und dementsprechend möchte er das alles so bringen. Also da gibt es eine ganz klare Mission. Und auch Apollo News, da ist zwar ein bisschen dubioser, wer da im Hintergrund ist, arbeitet ja nach einem ähnlichen Muster. Und wir dürfen davon ausgehen, dass das keine klassischen Medien sind. Und deshalb finde ich das so traurig, dass man tatsächlich sagt, jetzt sogar seriöse Medien springen dann bei und sagen, das sind ja auch Journalisten. Und ich weiß nicht, also hast du mal gehört, was so die klassische Definition eines Journalisten ist?
Also meine Vorstellung oder der ungeschützte Begriff, was meinst du jetzt?
Ja, genau. Damit bist du ja leider nicht aufs Glatteis geführt worden, weil in der Tat, der Begriff ist ja komplett ungeschützt. Also ein Journalist kann sich theoretisch jeder nennen. Und praktisch fällt er dann aber in meinen Augen trotzdem noch nicht unter die Pressefreiheit, weil ich finde, das, was Apollo News da macht, ist quasi eine Auskopplung, wie eine Art, sag ich mal, PR-Agentur, die jetzt sich auskoppelt über ein Portal, aber eigentlich eine ganz klare Mission, einen Auftrag hat, nämlich von den Geldgebern entsprechend Themen zu platzieren. Und das hat nichts mit Journalismus zu tun.
Ja, das ist natürlich alles kein Journalismus, sondern es sind eigentlich, muss man sagen, Dienstleister. Also klar, der Journalismus an sich bewegt sich ja, gerade was Tageszeitungen angeht, immer mehr Richtung Dienstleistung. Aber was ich hier mit Dienstleister meine, ist eigentlich News und Co. werden halt von privaten Leuten finanziert. Also sie sind nicht unabhängig, wie du gerade gesagt hast, News Gotthard. Und der pumpt da ja unfassbar viel Geld rein für unfassbar wenig Outputs. Die haben ja sehr wenig Abonnenten, hat man ja festgestellt. Die sind eigentlich total irrelevant. Und trotzdem zitieren wir die inzwischen. Oder letztens hatte doch, meine ich, sogar die Tagesschau die News mal als Quelle genannt. Also richtig peinlich. Während da aber wirklich ja auch eine Agenda dahinter steckt. Also jetzt kann man natürlich bei jedem Medium sagen, dass es irgendwie ja der politischen Strömung oder der zuordnen. Also zum Beispiel bei der Taz kann man sagen, ja, die sind schon irgendwie eindeutig links eingestellt. FAZ ist dann eher konservativ, Welt und alles, was Springer ist, ist halt eher rechts oder ziemlich sicher rechts.
Entschuldigung, aber FAZ ist auch rechts. Ja, also konservativ ist
ja
rechts.
Klar, ich habe ja jetzt konservativ, habe ich ja einfach nur, da habe ich ja überhaupt keine Richtung genannt, aber klar, das ist auch auf jeden Fall eher rechts einzuordnen, aber FAZ würde ich noch woanders einordnen als die Welt, muss ich sagen. Ja, aber jetzt unabhängig davon, wie diese Medien sich selbst positionieren, ist da immer noch ein gewisses journalistisches Grundverständnis, dass die Fakten irgendwie gut recherchiert sind, eingeordnet gehören. Leider nicht mehr so viel, wie wir uns das immer wünschen würden. Und bei der Welt sowieso schon lange nicht mehr so richtig. Ist ja lange schon total abgedriftet. Was News aber zum Beispiel angeht, da ist ganz klar, dass allgemein die Medienlandschaft und der Eindruck in der Bevölkerung, also dass die Sicht oder die Wahrnehmung weiter nach rechts verschoben werden soll. Auch mit Fake News. Also da werden ja aktiv Behauptungen aufgestellt, da werden richtige Kampagnen gefahren. Also es ist eigentlich mehr Agentur aus meiner Sicht als Nachrichtenportal, weil da eben eher so eine Art Marketing betrieben wird, wo man eben ja den Gesamteindruck nach rechts verschieben möchte. Man möchte irgendeine Art Mehrheit vor. Gaukel News nennt sich ja auch die Stimme der Mehrheit, obwohl wir halt wissen, ist sie gar nicht. Ja, also das ist alles mit Geld erkauft. Und das macht es natürlich super, super schwierig. Und wenn du jetzt sagst, das wusste ich übrigens noch gar nicht, dass Apollo News irgendwie zu News, Apollo News,
Apollo News ja, ich zu News. Ich habe gelesen, dass die irgendwie personell oder dass zumindest die Macher früher bei News waren oder zumindest mit Reichelt irgendwie in Verbindung stehen. Also es ja. gibt auf jeden Fall eine gewisse Affinität dahin. Ja.
Ja, und wenn du das jetzt so sagst, dann muss man sich auch fragen, fällt das überhaupt unter Pressefreiheit oder waren das nicht eigentlich irgendwie Kampagnenleute, die da ihre politische Agenda verfolgt haben, denn das war es, glaube ich, eigentlich.
Ja, und ich finde es nur so schlimm, dass inzwischen die klassische Presse, also Leute, die zu Recht sich auf ihre Pressefreiheit auch berufen dürfen und so weiter, aber jetzt plötzlich dieses Feld so aufmachen und auch solche Leute da so, ich sag mal, solche Trolle damit reinholen und sagen, nee, die fallen jetzt auch unter die Pressefreiheit. Und dann, wenn Menschen dagegen vorgehen und sagen, hört mal zu, ihr holt euch gerade quasi ein faules Ei ins Nest, nee, das ist Pressefreiheit, das muss so sein. Und da gab es ja wirklich namhafte Journalistinnen und Journalisten, die sich ganz klar an die Seite von Apollo News gestellt haben. Und da muss ich wirklich sagen, Leute, wacht bitte auf und seht, dass das Kampagnenjournalismus ist, in Anführungszeichen, also es ist kein Journalismus, sondern es sind Hetzkampagnen, die gezielt von da lanciert werden. Und ich würde mir wünschen, dass Medien, seriöse Medien, mal diese Machenschaften aufdecken und mal solche Leute tatsächlich oder solche Medienangebote auch mal kritisch hinterfragen, anstatt ihnen beizuspringen. Und daran meine ich zu erkennen, dass wir leider schon wieder an ein, zwei Stellen weiter sind, als wir hoffen, weil ja, es kippt immer mehr in Richtung rechts.
Ja, oder halt noch nicht weit genug irgendwie, ne? Also was halt zumindest den Widerstand angeht. Denn ich glaube, dieses an die Seite stellen ist so ein falsch verstandenes, seht ihr, ich würde das auch für euch verlangen und verlange das ja auch, dass das im Zweifelsfall bei uns angewendet wird, denn mir ist das egal, von wo jemand kommt, für alle gelten die gleichen Rechte und ich glaube, das wollten die damit halt auch so ausdrücken, aber das ist halt, wie du schon sagst, totaler Murks in dem Fall, weil die ja gar nicht auf der gleichen Ebene unterwegs sind, deswegen, das sind von vornherein schon ungleiche Verhältnisse.
Eigentlich habe ich Ihnen das schon dutzendmal erklärt. Sinnlos. Ich soll hier eine Werbepause. Ja, eine Werbepause ankündigen.
Ich gehe wieder auf Lesetour, dieses Mal zu Merpogo-Wagen. Das ist das Buch, was ja erst seit wenigen Wochen wirklich auf dem Markt ist. Und wir machen das ein bisschen anders dieses Mal. Wir sagen nämlich nicht eine klassische Lesung, obwohl das war es ja auch schon bei Demokratie am Limit nicht und auch bei Du hast die Wahl nicht. Sondern dieses Mal wollen wir tatsächlich im Idealfall alle sehr, sehr schlau aus dieser Nummer raus und vor allen Dingen auch mit vielen, vielen Ideen und Ansätzen, wie man tatsächlich mit progressivem Populismus gegen rechts vorgehen kann, dass man am Ende die Demokratie damit ein Stückchen lebendiger macht. Das hat also fast ein bisschen im Workshop-Charakter. Es wird viele Beispiele geben, mit denen wir da auch arbeiten und dementsprechend hoffe ich, dass ihr dazukommt. Das muss man wirklich verbreiten, da müssen viele mitmachen. Wir haben wirklich eine Chance, noch was zu verändern, aber es müssen eben die Leute auch mitmachen.
Also ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber bis zur viel gefürchteten Wahl in Sachsen-Anhalt, wo sehr viele schon ihre Albträume haben, nicht mehr richtig schlafen können oder es verdrängen in der Sommerlaune am Grill, sind es nur noch 1,5 Monate.
Das ist nicht mehr viel, vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass die heiße Phase eines Wahlkampfes, sag mal so 2-3 Wochen vorher ist, also sprich, wir befinden uns unmittelbar vor der sogenannten heißen Phase und so richtig heiß ist irgendwie nichts, außer vielleicht das Wetter. Man sieht jetzt auch immer mal wieder Auftritte von dem AfD-Kandidaten, der dann auch entsprechend jovial und souverän auf der Bühne sich da gibt. Einmal kuschelt er mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden, dann war doch jetzt dieser Skandal, wo er anfängt mit Kupala zusammen die DDR-Nationalhymne zu singen und so weiter und so fort. Also wieder mal ganz viele Medien, die ihm beispringen, die natürlich einerseits ein bisschen dieses Skandalöse in den Vordergrund schieben und gleichzeitig es aber auch unheimlich spannend finden, scheinbar, wie er sich da so gibt. Jetzt kamen ja auch diese 10 Punkte raus, die sie auf jeden Fall umsetzen wollen. Das ist auch letztendlich alles klar und deutlich nationalistisch und rechtsextrem. Ich bin gespannt, wann dieses Volk erwacht, beziehungsweise wann Sachsen-Anhalt da mal sich auf die Hinterbeine stellt. Aber ich sehe es gerade nicht.
Ja, nicht nur das Volk, auch die anderen Parteien, ne? Also wo sind die, fragt man sich die ganze Zeit. Ich habe jetzt in der letzten Zeit in Sachsen-Anhalt halt auch Wahlplakate mal gesehen und denke dann immer, okay, Bündnis Sarah Wagenknecht wirbt damit, dass Sachsen-Anhalt märzfrei ist oder so. Und ansonsten die Wahlversprechen, die habe ich schon wieder vergessen, weil es einfach auch wirklich zu wenig Attacke ist. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Und ja, jetzt kam ja jetzt zuletzt, oder nicht zuletzt, aber in den letzten Monaten hat man ja schon festgestellt, das Wahlprogramm ist schon sehr radikal, was die AfD da hat. Finde ich auch interessant, das so festzustellen, weil das ist natürlich auch eine rechtsextreme Partei. Also müsst uns das jetzt nicht wundern, dass da irgendwie so ein radikales Parteiprogramm dann aufgestellt wird. Unter anderem wird da ja auch sehr extrem alles andere außer der traditionalen Kernfamilie, wie sie es nennen, abgelehnt. Das heißt Vater, Mutter, Kind. Und da wurde ja Alice Weidel drauf angesprochen. Und das war wirklich überall in allen Medien, dass sie dann gesagt hat, dass sie anders lebt und dass sie das anders sieht und dass die ja da viel in ihr Parteiprogramm in Sachsen-Anhalt schreiben könnten, aber sie würde da eine andere Auffassung von haben. Und heutzutage wären andere Zeiten und man könnte ja gleichgeschlechtliche Ehen auf jeden Fall als gleichwertig ansehen und so weiter, bla bla bla. Also jetzt ist sie ja berühmterweise selbst mit einer Frau zusammen, was ja ganz viele schon sowieso immer als Widerspruch gesehen haben. Und dass sie das gesagt hat als Kontrast zu Sachsen-Anhalt, ist wirklich überall publiziert worden, sogar auf queeren Portalen. Also ich weiß sogar, dass queer.de, also so eine Queer News, den ich auch folge auf Instagram, die haben das halt auch ganz groß gebracht. Und überall, wo ich es gesehen habe, war es ohne Einordnung. Das fand ich wirklich skandalös, weil wenn wir eins schon sehr häufig besprochen haben in den letzten Jahren, dann, dass das überhaupt kein Widerspruch ist, dass sie mit einer Frau zusammen und in der AfD ist, sondern dass sie da eigentlich wie so ein Feigenblatt da vorne sitzt, um die AfD zu verharmlosen, so wie ja auch einige Menschen mit Migrationshintergrund bei der AfD mitmachen und die AfD, die gerne zwischendurch mal in die erste Reihe stellt, um zu sagen, seht ihr, das sind die guten Migranten, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Und selbst halt nicht als radikal dastehen will und in den bestimmten Personengruppen dann natürlich auch irgendwie, also auch in diese Bubbles reinwirken möchte dann endlich. Und so habe ich auch das jetzt wahrgenommen mit Alice Weidel. Also, dass sie diesen Satz gebracht hat, das kann jetzt auch kein Versehen gewesen sein, sondern das hat sie parallel nochmal gemacht als Bundeschefin der AfD, um das alles nochmal abzuschwächen.
Genau, also sie weiß 100%, was sie da tut. Und in der Tat, das ist kein Widerspruch und überhaupt. Die Leute denken ja immer noch so, ja, die haben ja Prinzipien, die AfD, die werden ja entsprechend dann uns zum Beispiel, uns gute Ausländer nicht abschieben, weil sie haben ja auch eine, also sie sind zwar gegen Homo-Ehe, aber haben ja auch eine entsprechende Bundesvorsitzende. Und das ist ja genau das, die Leute sollen kirre gemacht werden. Die Leute sollen nicht mehr glauben, was sie sehen oder verstehen dann auch. Und das ist alles Teil der Taktik. Und da den Leuten mal die Augen zu öffnen, wäre jetzt wirklich sinnvoll, denn man muss ja nüchternerweise sagen, das, was die Rechtsextremen vorhaben, das sagen sie ganz offen. Und das ist auch jetzt klar. Also dieses Programm, mal abgesehen davon, dass das ja auch wieder nur ein abgeschwächtes Programm ist, die richtig harten Nummern kommen ja erst dann danach, weil das aber auch ein erklärtes Ziel ist, sich da entsprechend zu verharmlosen und zu verzwergen. Und überlegt mal, wenn dieses extreme Programm jetzt schon eine Verzwergung ist, die sie sich ja entsprechend auch zuschreiben, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das nach der Wahl ist. Und dann werden die sich auch noch alle umgucken. Also das ist wirklich, ich kann nur noch mal raten, bitte, bitte passt auf, was da gewählt wird. Vor dem Hintergrund freut es mich übrigens auch, dass ich jetzt bald dann noch mal vor der Wahl in Magdeburg tatsächlich eine Lesung habe. Also wenn ihr da in der Region seid oder in der Umgebung, dann kommt da gerne hin. Es ist in der Festung Mark und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was, zumindest Mut machen können.
Genau, also wir haben uns wirklich angestrengt, da jetzt möglichst schnell noch eine Location zu finden und wir freuen uns auch, dass Festung Mark da sogar ganz begeistert von war, dass Mark in der Festung Mark lesen möchte. Und wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Also wir haben auch extra, weil es eben so kurz vor der Wahl ist und wir möglichst viele noch irgendwie zusammenholen wollen, allein schon, damit die Leute da vor Ort mal sehen, ja, quasi mit wem man sich dann noch so ein bisschen verbünden kann und dass man eben doch nicht alleine ist. Haben wir es auch möglichst gering gehalten. Also das heißt, die Karten, die kosten in unserem Event im Shop 12,50 Euro. Ist es wirklich nicht viel für eine Lesung. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden.
Genau, am 23.08. in der Festung Mark. Und ich hatte jetzt mal auf deren Seite geguckt und ich bin tatsächlich neben Helge Schneider. Der ist nämlich am 27.08. da. Ich würde sagen, ich habe alle Ziele in meinem Leben erreicht. Vor allem mit mehr Pogo-Wagen neben Helge Schneider stehen. Ja, was willst du denn mehr?
Iconic.
Wie war noch sein Name? Noch ein Eisen im Feuer.
Ich habe ja mittlerweile so ein Störgefühl, was Deutschland angeht, weil ich dieses ganz komisch Verbissene, dieses immer auf Regeln und Gesetz, und es muss alles eins zu eins genau sein, also dieses Preußische und so weiter, was man immer so sagt, was der Deutsche ist, das bin ich zunehmend leid, offen gesagt. Nicht, dass ich mich nie an Regeln halten möchte, aber ich finde das so im Vergleich zu anderen Ländern, also ich war jetzt so auch einiges unterwegs, irgendwie ist gefühlt jedes andere Land sympathischer, lockerer und offener und auch nicht so verkopft, was Regeln und Gesetze angeht, wie wir das sind.
Da hast du recht und ich finde es auch total legitim, wenn das quasi von dir kommt. Ich finde es nur immer fragwürdig, wenn Leute Regeln brechen, die sie selbst aufstellen und so vehement verteidigen. Und ich glaube, das ganz große Problem in Deutschland ist gerade, ja, dass es eben ein Land der Regeln eigentlich ist und jetzt sehr machtlos dabei zuschaut, wie irgendwie ständig Regeln gebrochen werden, weltweit sowieso, siehe Donald Trump. aber eben auch von der Regierung selbst. Und da ist jetzt aktuell, heute kam ja raus, Jens Spahn hat sich mit seinem Mann gemeinsam über eine Leihmutter in den USA ein Kind gekauft. Ist ja noch fast ein kleines Beispiel nur dafür, allerdings auch mal wieder Jens Spahn, der vehement die Leihmutterschaft in Deutschland ablehnt, also ist ja in Deutschland verboten, gibt auch sehr gute Gründe, warum das verboten ist, aber das sollte eigentlich gar nicht das Thema sein, sondern das Thema ist, er fordert weiterhin, dass das verboten ist, hat sich 2015, glaube ich, noch sehr, sehr deutlich dagegen ausgesprochen, einen Unterleib einer Frau zu mieten als Christ. So, also auf christliche Werte.
Ich glaube, es war sogar noch 2020, wo er das gesagt hat, also es ist noch gar nicht so lange her.
Nee, 2015 war das als Christ, 2020 hat er sich nochmal dagegen ausgesprochen und 2026 hat sich die CDU, wo er nun mal Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist, nochmal deutlich dagegen ausgesprochen. Hintenrum wird dann einfach in den USA ein Kind gekauft. Also das ist halt irgendwie schon eine sehr, sehr seltsame Nummer. Das heißt, die CDU verbiegt sich, um ja eine Doppelmoral zu haben. Das ist echt einfach nur krank. Und ich meine, da ist dieser Regelbruch. Dann haben wir Dobrindt, der ständig EU-Recht bricht durch seine Außengrenzenpolitik. Dann eben, habe ich am Anfang drüber geredet, diese 7 Verfahren auf EU-Ebene allgemein jetzt eingeleitet wurden gegen Deutschland. Also wir gucken ja gerade wirklich zu, wie unsere Regierung sehr viele Regeln bricht, während ständig aber auf vor allem ärmere Menschen gespuckt wird. Oder auch eben auf Migranten, die hier rüberkommen, Menschen mit Migrationshintergrund, wo dann immer gesagt wird, ja, die müssen sich aber auch an unsere Regeln halten. Und dann sehen wir hier, ja, wer hält sich denn eigentlich gerade noch an Regeln? Und das macht es eigentlich gefährlich auch wiederum, so sehr ich auf deiner Position mitfahre mit, bei ein paar Regeln könnten wir mal ein bisschen lockerer werden, vor allem gesellschaftlichen Regeln. Aber wenn du natürlich über 80 Millionen Menschen hast, musst du die irgendwie auch organisieren. Und dafür musst du natürlich auch eine Regierung haben, die zumindest in einem gewissen Maße diese Regeln vorlebt.
Ja, nicht falsch verstehen. Also ich will natürlich auch Regeln und Gesetze haben. Das ist nicht das Thema. Aber mir geht es natürlich darum, wie wir zum Beispiel Gesellschaftspolitik machen. Ja, also sowas wie eine Leihmutterschaft. Warum ist das hier verboten? Oder das Thema Sterbehilfe. Ja, also warum ist sowas in Deutschland hier immer noch nicht möglich und solche Geschichten? Das meine ich mit einer humanistische, vielleicht auch eine eben nicht christlich geprägte. Das interessiert doch kein Mensch mehr, was diese CDU mit ihrem scheiß Christen geprägten Quatsch da irgendwie noch glaubt, was in dieser Gesellschaft relevant ist. Mal abgesehen davon, dass ihre höchsten Vertreter es auch nicht mehr glauben. Und das ist ja genauso wie seinerzeit mit der Wärmepumpe, wo Lobbyisten entsprechend gesagt haben, das geht nicht, aber zu Hause sich eine Wärmepumpe eingebaut haben. Wie gesagt, wir werden wirklich nach Strich und Faden von der CDU, CSU verarscht. Und zwar wirklich nach Strich und Faden. Beispiele gibt's genug. Sie halten sich alle nicht an Regeln. Und dann wollen wir angeblich, dass die Menschen, die hier ins Land kommen, wie du ja schon sagst, sollen sich an Regeln halten. Mal ganz abgesehen davon, dass ich noch nicht mal wüsste, was sind denn die Regeln, an die wir uns halten müssen. Ich glaube, die sind in Norddeutschland auch nochmal anders als in Süddeutschland und so weiter. Wir haben keine gemeinsamen Werte. Also diese Grundidee, die Regeln würden sich aus Werten heraus definieren, das ist Quatsch. Die gibt es nicht. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ wenig mit Menschen in Bayern zu tun. Und die würden vielleicht auch sagen, was interessiert mich jemand aus dem hohen Norden und so weiter. Also das ist doch völlig natürlich auch, dass das so ist. Und das muss man auch so deutlich sagen. Und man darf sich dann auch nicht wundern, wenn dieses Land inzwischen einfach nur noch guckt, Hauptsache jeder ist sich selbst der Nächste, weil die an der Spitze sind ja genauso.
Ja, es ist vielleicht dann auch das Vertrauen in die Politik ist weg und deswegen müssen wir jetzt gute Politik machen. Ich habe jetzt einen CDU-Politiker zitiert, ne? Das können Sie sich auch sparen, sowas zu sagen. Aber ich glaube tatsächlich auch, das Vertrauen ist einfach weg, weil man einfach zu viel sieht. Und da sind wir wieder beim Thema Transparenz heutzutage. Also man sieht einfach wahnsinnig viel. Was aber, so sehr es uns auch fertig macht, gleichzeitig auch eine gute Errungenschaft ist, ne? Dass man einfach sehr, sehr genau sieht, was passiert. Und ja, also ich glaube ja, das ist momentan auch so ein richtiger Kampf, der aber auch weltweit geführt wird. Wohin entwickeln wir uns jetzt? Man sieht ja auch den riesigen Backlash allein schon in den USA, wo ja echt versucht wird, jegliche Erinnerungen an den Fortschritt dann auch auszulöschen. Auch apropos Regeln, ne? Und was herrscht hier vor? Jetzt hat doch Pete Hegseth, der Verteidigungsminister in den USA, der sich Kriegsminister nennen möchte, hat doch jetzt zu einem linken Terrorgipfel eingeladen, weil weltweit Linksterroristen, Linksextreme ja das Zusammenleben so schlimm machen. Also schon mal Spoiler, in den USA gibt es viel mehr Terror durch Rechtsextreme und Islamisten als durch Linksextreme. Und in Deutschland gibt es auch mehr rechtsextreme Straftaten. Aber die deutsche Regierung hat tatsächlich zugesagt. Also das Innenministerium, Thema Dobrindt sind wir jetzt schon wieder, schickt tatsächlich nach eigenen Angaben einen Abteilungsleiter dorthin, um sich fachlich auszutauschen. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Und damit legitimiert man natürlich auch schon wieder den Faschismus, den die Trump-Regierung da vorantreibt.
Absolut, absolut. Und deshalb soll mir die CDU da auch nicht mehr kommen mit, wir haben was gegen Rechtsextremisten. Jetzt ja auch im EU-Parlament haben sie ja auch wieder mit den Rechtsextremen zusammen abgestimmt, weil die sollten eigentlich Sanktionen kriegen, weil sie nämlich Steuergelder veruntreut haben. Aber gegen diese Sanktionen hat dann die CDU mit den Rechtsextremen abgestimmt, sodass sie die nicht zahlen mussten. Also bitte, das ist alles, also eine wertebasierte Gesellschaft sind wir nicht mehr, jedenfalls nicht mit dieser Regierung.
Und daher einfach mal der Aufruf an die CDU, wenn sie von uns allen wollen, dass wir uns an Regeln halten, sollten sie das vielleicht zuerst selbst tun.
Ja.
Programmankündigung.
So, natürlich finden nicht nur Lesungen in Magdeburg statt, sondern in ganz vielen anderen Städten. Also da könnt ihr gerne mal zum Beispiel beim Marc auf die Instagram-Seite gehen und da hat er ja so eine Verlinkung im Profil. Darüber kommt ihr auf unseren Event im Shop und dann könnt ihr da sehen, wo es überall Tickets zu kaufen gibt. Ansonsten wird er aber auch teilweise eingeladen und dann verkaufen wir gar keine Tickets darüber, sondern wer anders verkauft Tickets oder teilweise ist es auch schon mal kostenfrei. Dann wird natürlich Marc da auch in seiner Story und so drauf hinweisen und wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Also es geht dann bald wieder los. Würde mich freuen, wenn wir uns da alle sehen würden.
Genau, und dann gibt es ja noch die Bücher. Also einmal mehr Pogo-Wagen, aber dann Du hast den Wahl. Dieses Malbuch, was ja auch schon sehr süße Reaktionen bislang erzeugt hat, wo ich auch überrascht bin, wie viele, also auch wie gesagt 5-Jährige, sich schon mit dem Buch beschäftigen und auch 14-Jährige dann sagen, ach Mensch, ausmalen ist doch schön. Und dann reden die teilweise mit ihren kleinen Geschwistern darüber. Also dieses Buch hat schon viel bewegt und deshalb bin ich da sehr stolz drauf und würde sagen, also auch das dürft ihr natürlich gerne verbreiten. Haben wir ja auch extra günstig gemacht mit 7 €. Vielleicht sogar in Klassensätzen oder in mehrere für eine Kita und so weiter. Weil ich glaube schon, dass das ja nochmal ein wichtiger Ansatz ist, um ins Gespräch zu kommen über Demokratie und Konsensfindung.
Absolut. Und ansonsten freuen wir uns, dass der Bundestag sich jetzt in die Sommerpause verabschiedet hat und wir zumindest darüber ein bisschen weniger Mist hören vielleicht.
In diesem Sinne, auf bald.
Auf bald.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.